Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Mein Name ist Jörg Reinhardt, promovierter Physiker, dreifacher Familienvater und Gründer des Intelli Consulting Group, einer führenden Unternehmensberatung rund um digitales Marketing und digitales Kundenmanagement. Wie immer in unserem Podcast sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen darüber, wo sie im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Heute mit einer Sonderfolge zur OMR 2024. Ich begrüße Martin Trellmeier, CEO von Optilize, Michael Fischer, Head of New Sales, Marketing und Consulting von Knister und Stefan Glöckner, Head of Tech Partner Management des Beratungshauses Syntellic Consulting Group. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo. Danke, Jörg.
Martin, magst du einmal anfangen, so ein bisschen zu erzählen, was ihr als Optilize eigentlich so macht und auch in welcher Form ihr auf der OMR vertreten gewesen seid?
Sehr gerne, Jörg. Du hast ja schon vorgestellt, Martin, Gründer, Geschäftsführer von Optilize, sind jetzt seit 9 Jahren am Markt und bauen eine Software für Direct Mail Automation. Das heißt, am Ende versenden wir Briefe und Postkarten, das Ganze aber aus dem digitalen Kontext. Das heißt, wenn ich als Unternehmen mein Bestandskundenmarketing aus Systemen wie Emasys, SAP, Salesforce Marketing Cloud, Braze, Bloomreach automatisiere, meine Kunden per E-Mail anschreibe, per App-Push, über sonstige digitale Kanäle, habe ich mit Optilize die Möglichkeit, den postalischen Kanal in den Marketing-Mix zu integrieren und automatisierte Customer Journeys aufzusetzen. Der große Vorteil hier ist, dass ich einen Kanal habe, der quasi 100% aller Bestandskunden erreicht. Im Gegensatz zu digitalen Kanälen bedarf es keines Opt-ins, sondern es ist ein Opt-out-Kanal. Und neben der Möglichkeit, 100% anzuschreiben, kann ich auch spannende Cross-Channel-Cases bauen. Und wo du fragst, wie wir auch auf der OMR vertreten waren, wir hatten einen Stand und waren dort mit 8 bis 10 Leuten vertreten aus verschiedenen Bereichen Vertrieb, Partnerships und Marketing und hatten eine Masterclass mit Fressnapf, unserem Kunden, und haben dort unter anderem auch über spannende Cross-Channel-Cases gesprochen. Wer also Interesse hat, da mehr zu erfahren, welche Möglichkeiten es gibt, digital und physisches Marketing zu verbinden, soll sich das gerne anschauen.
Genau, die Masterclasses sind direkt schon online, oder? Man kann sich das einfach bei YouTube sogar anschauen.
Genau, ja, da sind sie extrem schnell. Wir haben Mittwochnachmittag bereits den Link bekommen. Leider war ich wäre ja gerne zu Michael auch gegangen. Ja, auch eine sehr spannende Masterclass, aber leider waren wir zeitlich überschneidend. Dementsprechend haben wir beide Dienstagnachmittag unsere Masterclass gehabt und Mittwoch schon den Link erhalten. Da sind die extrem fix.
Cool, danke dir. Michael, magst du was zu Knister sagen und ebenfalls, wie ihr vertreten gewesen seid?
Klar, gerne doch. Erstmal vielen Dank, Jörg, dass ich heute teilnehmen darf an einem Podcast. War sehr spannend. Und ich glaube, wir sind alle noch ein bisschen müde, geschafft von den 2 Tagen OMR. Muss sagen, war froh, dass gestern Feiertag war. Meine Frau hatte mir glücklicherweise zum Vatertag eine Massage hier gegönnt und wirklich eine professionelle. Da konnte man so ein bisschen die Beine und den Rücken wieder fit bekommen. Und genau, wir waren auch beide Tage auf der OMR hier in Hamburg. Für uns war es ja so ein bisschen ein Heimspiel, das ist der Vorteil bei uns. Wer sind wir? Knister. Uns gibt es schon tatsächlich über 30 Jahre am Markt. Unter dem Namen Knister tatsächlich erst 2 Jahre, gehörten lange zum Konzern von P1 in Ingenico, die jetzt auch zu Worldline übergegangen sind. Die waren halt wirklich, kennt man ja im Bereich Payment, also wenn ich irgendwo in der Kasse stehe und meine Karte auflege, steht da oftmals Ingenico P1 drauf. Gehörte irgendwie ganz gut zusammen. Wir waren trotzdem so ein bisschen hier das gallische Dorf in Hamburg und haben gesagt, nee, irgendwann wollten wir uns dann tatsächlich mal abspalten, haben einen neuen Investor gesucht und seit 2 Jahren firmieren wir als Knister. Man muss sagen, was machen wir? Wir sind wirklich Experten im Bereich Einzelhandel, Omnichannel, aber auch im E-Commerce-Bereich, wenn es wirklich um das Thema Loyalty und Giftcard-Lösungen geht. Haben da eine spannende SaaS-Lösung rausgebracht, arbeiten mit großen Kunden wie Douglas, Thom, ATU zusammen oder auch im Gutscheinkartenbereich mit Chibo, Rossmann, Aral und diversen anderen Unternehmen. Und ja, haben auch so wie im letzten Jahr auch wieder versucht, durch die Masterclass am Dienstag, aber auch durch unseren Messestand, neue Kontakte zu gewinnen. bestehende Kunden einzuladen und einfach wieder ins Gespräch zu kommen. Einfach mal zu schauen, was ist jetzt draußen los so am Markt. Wirklich spannende Insights. Martin hat gerade schon erzählt, die Masterclass war leider parallel, auch zu Optilize. Muss ich mir auch unbedingt nochmal anschauen. Den Link habe ich jetzt noch gar nicht bekommen bei YouTube. Mal schauen, vielleicht ist auch im Spam-Ordner gelandet. Auf jeden Fall hatten wir eine spannende Masterclass mit Douglas und mit Orlen. Und mit unserem Partner Brehm, und wir haben wirklich über zwei Themen gesprochen. Eine Thema war ja so Do's and Don'ts beim Setup von Loyalty-Programmen. Es gibt da wirklich viele Hürden, wenn man Loyalty-Programme einführen möchte. Viele Handelspartner wollen gerade Loyalty-Programme einführen, aber man merkt es doch wie ein Kaugummi. Es zieht sich, so richtig passiert dann doch nichts. Witzigerweise haben wir dieses Jahr wieder mit Kunden gesprochen und möglichen Opportunities, die wir auch letztes Jahr schon am Stand hatten. Was hat sich geändert? Gar nichts, außer dass man wirklich die Lust hat, irgendwie ein Loyalty-Programm zu implementieren. Und dann haben wir auch über das ganze Thema gesprochen, wie man wirklich Loyalty-Programme emotional und langfristig gestalten kann, damit auch wirklich die Teilnehmer auch, ja, auch dabei bleiben und auch Lust haben, auch langfristig Punkte zu sammeln, vielleicht den nächsten Status zu rücken. Das ganze Thema Gamification war ein Riesenthema. Gamification deshalb, weil wir auch mit unserem Partner Brehm dort ja, einen Doppelstand hatten. Brehm ist ja, ein Anbieter aus der Schweiz, die wirklich marktführend sind im Bereich Gamification, arbeiten mit großen Brands zusammen. Also wirklich spannende Tage, zwei sehr spannende Tage. Kommen wir auch gleich dazu. Für mich so ein bisschen der Nachteil, wenn man am Stand steht, bekommt man nicht so ganz viel mit, was sonst noch in den anderen Hallen passiert. Und gestern habe ich tatsächlich so ein bisschen den Tag genutzt. Dafür ist ja oben echt super, auch mal so ein paar Vorträge tatsächlich bei YouTube zu schauen. Die von den Großen, von der Conference Stage, auch mal vom Christian Lindner oder vom Robert Habeck. Einfach mal zu hören, was haben die denn erzählt, weil alle waren so ganz happy, meinten, das waren ja tolle, tolle, tolle Vorträge. Und da kommt man wirklich von einem zum nächsten Vortrag, also sehr, sehr spannend.
Cool, danke für den Einblick. Da werden wir nochmal drauf eingehen, auf das ganze Thema Politik auf der OMR. Stefan, magst du noch kurz die Runde abschließen, wie du vertreten gewesen bist?
Genau, ja, sehr gern. Erst zwei, drei Worte zu mir. Ich bin Stefan Klöckner, bin bei Syntellic für das ganze Thema Technologiepartnerschaften verantwortlich, und daher ist die OMR auch eine tolle Plattform, um da mit unseren Partnerinnen und Partnern in Kontakt zu kommen. Diesmal hatten wir selbst keinen Stand vor Ort, hatten am Montagabend gemeinsam ja mit Optilize ein Vorabendevent und unserem Partner SAS. Und auf der Veranstaltung selbst war es halt wichtig, ja, Partner zu treffen, Kunden zu treffen. Leider habe ich auch nur ein, zwei Vorträge geschafft, die ich sehen wollte. Eigentlich hatte ich viel mehr mir vorgenommen da, aber insgesamt waren die Tage vollgepackt und komme da sehr inspiriert wieder zurück.
Genau, du hast schon gesagt, sehr inspiriert wieder zurück. Die OMR war ja wirklich vollgepackt. Auf der einen Seite hast du schon gesagt, Michael natürlich mit Politik. Habeck war da, Lindner war da. Dann haben wir die große Diskussion schon im Vorfeld gehabt, aber auch während der Konferenz mit Kim Kardashian, die da gewesen ist, als Influencer. Dann wart ihr selber als Tech unterwegs. Was habt ihr von der Messe so mitgenommen? Was sind die Impulse? Was sind so die Themen, die aus eurer Sicht so am meisten besprochen worden sind? Martin, magst du anfangen, was so deine Highlights waren von der OMR?
Gerne. Ich glaube, so wie Michael auch sagt, wenn man auf der vertrieblichen Seite steht, kriegt man nicht, so wie Stefan, glaube ich, auf der einen Seite hast du natürlich auch warst du vertrieblich unterwegs, hattest noch mehr Möglichkeiten, noch mehr zu sehen. Ich sag mal, die Gespräche sind schon aus meiner Sicht durch zwei Dinge geprägt. Das eine, und Michael hat es auch gerade angerissen, ist nach wie vor eine große Unsicherheit, großer Druck auf Unternehmen. Viel Konsolidierung, viel, wo geht es denn eigentlich hin mit Marketing-Stacks? Und das andere, und wir sind eine Add-on bei vielen großen Systemen, großen Marketing-Automation-Systemen, dass auch dieses Thema, wie hole ich das meiste draus aus diesem System raus, wie kriege ich die Adoption hoch, aber auch das Thema, was ist mit meinen Daten und warum habe ich da nicht genügend Kontrolle drüber, viele umtreiben und viele dort auch unterwegs sind, die bereits erfolgreich Systeme laufen haben, aber trotzdem nicht genug rausholen und ihr Setup immer wieder hinterfragen. Und wir kriegen es uns so ein bisschen von der Seitenlinie mit, würde ich sagen, weil wir halt auf allen Systemen aufsetzen können. Wir sind systemagnostisch, Und sind so, bezeichnen uns immer so als die neutrale Schweiz, ja, weil im Endeffekt, ich sage nicht, dass es mir egal ist, welches System du nutzt, aber du solltest das System nutzen, das für dich richtig ist. Und so grundsätzlich merkt man bei vielen, mit denen wir reden, so dieses, ja, wir wollen eigentlich, aber wir können gerade nicht, weil. Und da gibt es verschiedenste Gründe für. Und eins ist vor allem dieses Datenthema, wo ich auch das Gefühl habe, dass wir keine Lösung am Markt aktuell haben, außer halt mit jemand wie euch von vornherein zu arbeiten, der halt auch sicherstellt, dass das Setup vernünftig ist.
Also halt mal so ein bisschen fest, auf der einen Seite nicht unbedingt Budgets da jetzt für neue Themen. Michael, du hast es auch schon ein bisschen angesprochen, die Dinge schieben sich. Der andere Punkt, was ich persönlich total gut finde, ist auch mal wirklich mit den Systemen, die dann schon da sind, auch wirklich zu arbeiten und versuchen, die halt zu nutzen. Ne? Ich bin ja selber LinkedIn aktiv und schreibe auch immer wieder von Studien und Co., wo man halt sieht, dass irgendwie 50-70% der Features, die ich in meinem Marketing-Automation-Bereich habe, häufig gar nicht genutzt werden. Also eigentlich ein total guter Zeitpunkt, jetzt mal wirklich zu gucken, wie ich das voranbringe. Und natürlich das übergreifende Thema ist das Datenthema, was ja super gerne mal vernachlässigt wird, weil ich mich mit den coolsten neuen Features und Functions beschäftige und dann feststelle, dass ich aber eigentlich gar nichts auf die Kette kriege. Das gilt ja auch für die ganzen Gen-AI-Themen, weil mir so ein bisschen die Datenkonsolidierung fehlt und ich eigentlich erstmal meine Hausaufgaben in diesem sehr unschönen Bereich wie Datenmanagement machen müsste, um das voranzubringen. Deckt sich das so ein bisschen mit dem, was du erlebt hast, Michael? Oder was waren für dich die Highlights?
Ja, definitiv. Also ich kann das nur bestätigen, was Martin erzählt hat. Klar, aus vertrieblichen Sicht ist es immer schwierig zu kommen, was in allen anderen Hallen passiert. Man bekommt natürlich trotzdem in Gesprächen mit, was sind so die Themen gerade, wie ihr es auch gerade gesagt habt, ne? Wir haben oftmals einen Haufen voller Daten, müssen die konsolidieren. Wir haben verschiedene Datensilos, müssen da vielleicht irgendwann mal das Thema CDP ansprechen, wollen ein neues CRM einführen, wir wollen die ganzen Kundenkommunikation mehr digitalisieren. Und das sind Riesenprojekte, die die Firmen dort auf sich nehmen. Und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie gar nicht wissen, wo sollen sie eigentlich anfangen. Ne? Also man hat ja irgendwie so einen Plan, ich will genau in die Richtung gehen. Und der Geschäftsführer sagt, ja, das müssen wir jetzt tun. Und dann kommen viele wirklich zu unserem Stand sagen, ja, wir müssen jetzt irgendwas tun, auch speziell was Kundenbindung angeht und sag doch mal, was wir da machen sollen. Ne? Und es ist immer wirklich schwierig, da auch den richtigen Plan zu treffen. Und das sind auch genau die Hürden, die wir auch angesprochen haben, auch in der Masterclass. Ne? Gefühlt sind sich viele Unternehmen nicht so ganz klar, in welche Richtung sie gehen wollen und wie sie es machen wollen vor allem. Ne? Am besten so die eierlegende Wollmilchsau, muss morgen alles schon passieren und starten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sie auch einen Plan machen. Es ist aber auch schwierig. Du hörst dann auf der OMR ganz viel von KI, auch von Daten und sagst, ey, irgendwie muss ich auf diesen Zug aufspringen, weil alle springen anscheinend auf den Zug auf. Aber gefühlt, so wie man jetzt auch gesagt haben, alle reden drüber, aber wie viele machen es dann auch wirklich? Ne? Wie viele nutzen auch genau das, was da alles vorgestellt wird? Und ich glaube, da sind wir gerade auch in Deutschland so ein bisschen hinterher. Ich spreche natürlich sehr auch auf Loyalty-Systeme. Natürlich hat man da viele Gespräche und am Ende sagen sie, ja, wir wollen das und das haben. Dann starten sie und dann ist es doch irgendwie nur ein typisches Cashback-Programm oder dieses typische Earn and Burn. Für jeden Euro Umsatz bekommst du einen Punkt und erst wollen sie noch groß Gamification drin haben. Sie wollen die Daten ganz doll verarbeiten, segmentieren, alles, was dazugehört. Und wie viel machen es dann auch wirklich? Ne? Und ich weiß manchmal nicht, ich glaube, es ist gut, die OMR sich mal so ein bisschen Input zu holen und zu sagen, ey, guck, was passiert da draußen? Aber gefühlt laufen die Leute noch ein bisschen verrückter danach los und wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. Ne? Du bist natürlich auch überfordert. Also gerade Martin war ja auch im Systemstand, hat in der Halle A3. Da hast du ja einen Stand neben dem nächsten. Ne? Und da steht immer, egal welcher Claim, entweder steht da KI, Daten, gefühlt jedes zweite Stand fängt so an und du weißt gar nicht eigentlich, wo es losgeht. Ne?
Ja, ich finde es spannend, was du beschreibst. Das kennen wir ja aus dem ganzen Beratungsbusiness, dass wenn Leute dann auf einer Konferenz gewesen sind, kommen sie mit den coolsten neuen Buzzwords zurück irgendwie und wollen das da auch entsprechend umsetzen. Und dann fehlt immer so ein bisschen so die Baseline, was ich eben gesagt habe, so ein bisschen die Hausaufgaben, die gemacht werden müssen. Und mache ich so ein bisschen den Werbeblock, muss ich gestehen. Ich sage mal, ja, ich bin ja selber, ich habe zwar eine Beratung mit dem Stefan ja zusammen, bin aber selber gar kein Freund von Beratungen, weil ich auch immer der Meinung bin, da wird so ein bisschen so die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Aber wofür Beratung, finde ich, immer ganz gut ist, ist genau, was du beschrieben hast, aus diesem ganzen Buzzword, die ich da irgendwie habe, und viele Kunden wissen ja gar nicht, wo sie anfangen sollen, weil sie wissen, sie müssen was mit Daten machen, dann wissen sie was, sie müssen Richtung CRM machen, in Richtung Marketing Automation machen, und wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. Und da kann jemand, der wirklich Erfahrung hat, da super helfen, sozusagen das auf eine saubere Roadmap zu bringen und zu sagen, okay, wir müssen damit anfangen und dann machen wir Schritt für Schritt diese Dinge hinten dran. Weil dieser große Big Bang-Ansatz, wir machen irgendwie alles und in 3 Jahren sind wir dann sozusagen State of the Art und können dann loslegen, das will keiner mehr machen. Die Investitionskosten sind viel zu groß. Gleichzeitig weiß aber jemand, wissen die meisten einfach nicht aufgrund der nicht vorhandenen Erfahrung, wo sie eigentlich anfangen müssen. Und da kann ein Blick von außen wirklich, wirklich helfen. Deswegen die Frage an dich, Stefan, du machst sowas ja ständig, so eine Roadmap aufzubauen. Wie hast denn du das auf der OMR mitgenommen, wo die Unternehmen gerade stehen oder was auch so die trendigen Themen aktuell sind?
Also ich habe 2 Dinge mitgenommen. Fange ich erstmal an, so der Bubble, in der wir so als Martech-Beratung unterwegs sind. Es geht vor allem da, dass das so ähnlich, wie du sagst, das, was wir eigentlich seit Jahren sagen, die Think Big, Start Small, Scale Fast, das wird jetzt eigentlich noch viel einfacher möglich, dadurch, dass halt nicht so wie vor 10 Jahren, 15 Jahren, wenn man sich über Marketing, Technologie, dass das alles irgendwie on-premise läuft, sondern dass wenn man halt die Lösungen hat und die Lösungen so wie jetzt Knister oder Optilize mit den großen Marketing-Clouds, CDPs, auch schon Standard-APIs haben, dass man da auch ein Stück einfacher vorankommt, da man jetzt gar nicht so viel in Einführungs-Integrationsprojekte, wo man Schnittstellen bauen muss, noch arbeiten muss und somit einfach auch starten kann, ein MVP machen kann und dann gucken kann, wie man weiterkommt. Und das Dreh- und Angelpunkt sind die Datensilos, die man trotzdem noch zusammenführen muss. Aber da bieten sich auch die Lösungen an, dass man da einfach mal meiner Meinung nach anfangen soll und dann nach und nach entwickeln soll und da auch Fehler zulassen soll. Das war auch das, wo ich so gemerkt habe, wie auch die Technologie sich entwickelt hat. Und wenn ich da jetzt die letzten 2, 3, 4 Jahre sehe, dass das einfach die Zeit gekommen ist, dass man da starten kann. Das waren auch die Gespräche, die ich auf der OMR geführt habe, gingen alle in die Richtung. Zeitgleich fand ich spannend, weil das ja das große Thema ist, das, was ich jetzt in den 2, 3 Masterclasses und gestern habe ich nochmal auch Zeit genutzt, mir ein paar Streams auf YouTube anzusehen. Das ganze Thema KI, das, was wir diskutiert haben oder was diskutiert wurde, mit Chancen, mit Risiken, dass das wirklich sehr ernst genommen wird, aber man auch wirklich wissen muss, ne, man bleibt als Operator, als Mensch für die KI verantwortlich und da halt gucken muss, wie setzt man die sich für sich gewinnbringend ein. Und das ist auch das, glaube ich, was jetzt in den nächsten Monaten weiterhin diskutiert werden wird. Aber wenn ich auch zurückdenke, vor einem Jahr war KI so dieses Thema mit ChatGPT das große Thema, was so neu war. Und das hat man auch dann gesehen in der Präsentation von Philipp Westermeier, Roland Eisenbrandt, State of the German Internet, also die große Keynote von der OMR, dass halt, wie lange es gedauert hat, bis beispielsweise damals Spotify die Marktanteile gewonnen hatte oder eine große Marktdurchdringung und OpenAI, da hat das nur noch wenige Wochen gedauert, wobei Spotify oder so dann bis 1 Milliarde User drauf waren, schon Monate bzw. 1,5 Jahre, glaube ich, gedauert hat.
Danke dir, Stefan. Du hast ja jetzt gut beschrieben, wie viele neue Technologien da sind und wie einfach man die entsprechend anbinden kann. Ich will noch mal kurz zu dir kommen, Michael. Seid ja im Bereich Loyalty-Programme unterwegs, bietet da noch eine sehr einfache Lösung an, also nicht einfach im Sinne von trivial, sondern sozusagen zu integrieren und zu nutzen. Und ich hatte ja schon mal auf der Messe gesagt gehabt, ich habe das Gefühl irgendwie, dass im Augenblick jedes Unternehmen, was mehr als 2 Filialen hat, anfängt, so ein Loyalty-Programm aufzubauen. Wenn ich hier durch Bonn laufe, sitze ja hier in Bonn, egal in welchem Laden ich bin, ich werde immer wieder gefragt, ob ich das nicht in die App installieren möchte. Wie ist da so dein Eindruck generell im Augenblick, was diesen Markt angeht? Speziell nochmal auf der OMR, du hast ja schon gesagt, ein paar Dinge verschieben sich hinten dran. Aber ist das gerade nochmal so ein ganz großer Trend Richtung Kundenbindung und Kundengewinnung, auch in Kombination mit Gamification? Was hat sich da vielleicht auch noch die letzten 1 bis 2 Jahre verändert?
Du hast genau richtig gesagt. Also wir merken schon, dass da wirklich eine typische Welle jetzt am Markt ist. Egal mit welchen Firmen man aus dem Handel spricht, das Thema Kundenbindung ist wirklich ganz, ganz wichtig, ganz oben in der Prio. Warum ist das so? Ich hatte es auch in der Masterclass so ein bisschen erzählt. Früher war der Trend, okay, ich möchte mit unbedingt Neukunden gewinnen. Das hat sich jetzt so ein bisschen geändert. Wir haben halt so ein paar wirtschaftliche und äußere Faktoren, die einfach schwierig sind für den Markt. Wir sehen ja auch, was da draußen passiert. Es gibt immer mal wieder Insolvenzen, es gibt immer wieder neue Player am Markt. Das heißt, man muss wirklich was tun, um so ein bisschen seine, oder nicht nur ein bisschen, sondern wirklich sehr stark seine eigenen Kunden zu halten. Und man muss schon sagen, um auch krisensicher zu sein, ist es wichtig, halt dort zu investieren in Kundenbindung. Und das merkt man schon. Das hat sich, war natürlich immer schon so, aber in den letzten Jahren hat sich das noch viel, viel mehr ergeben. Und genau deshalb ist es auch so, was du schon ansprichst, es gibt viele neue Kundenbindungsprogramme da draußen. Gefühlt hat wirklich jeder kleine Filialist irgendwie eine Kundenkarte. Da muss man natürlich aufpassen. Auf der einen Seite sagst du, okay, ich muss da auf den Zug aufspringen, brauche jetzt auch eine Kundenkarte. Aber viele wundern sich dann, ach ja, jetzt habe ich eine Kundenkarte, aber irgendwie wird es trotzdem nicht besser, weil sie natürlich einfach ganz schnell, wie ich es schon angesprochen habe, eine Kundenkarte einführen. Typisch Earn and Burn, pro Euro Umsatz gibt es einen Punkt. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes, ne? Da sagen natürlich viele Endkunden, ja, okay, das kenne ich ja eh schon. Jetzt habe ich noch eine Kundenkarte bei mir im Portemonnaie und genau das wollen sie ja nicht. Und deswegen sollte man sich da schon genau über die Programmatik auch in gewisser Weise Gedanken machen. Wie möchte man so ein Kundenbindungsprogramm aufstellen und wie möchte ich mich vielleicht auch vom direkten Wettbewerb absetzen? Was ich so gemerkt habe, also als ich da mal ein bisschen rumgehen konnte, bei ein, zwei anderen Masterclass war ich ja auch, war wirklich dieses Thema Community Building, dass man wirklich sagt, okay, ich baue eine Art Kundenclub auf, vielleicht auch mit gewissen Incentives, aber ich möchte vor allem, dass meine Kunden auch untereinander viel kommunizieren, auch mal wirklich Erfahrungen austauschen und sagen, ey, wie machst du das denn? Was findest du gut, was findest du nicht so gut? Und das ganze andere Thema, was ich auch angesprochen habe, wirklich, ja, so ein bisschen dieses Emotional Loyalty mit einzubauen. Da gibt es ja ganz verschiedene Module, weg vom reinen Earn and Burn-Systematik, sondern wirklich mehr dahin, Gamification-Modelle, vielleicht auch Social-Media-Integration und andere Themen. Weil das größte Problem ist natürlich, ja, du hast deinen Kunden an der Kasse oder auch im Online-Shop, da hast du natürlich Kontakt zu ihm, aber was passiert genau dazwischen? Und gerade wenn du nicht so eine hohe Kauffrequenz hast, musst du natürlich regelmäßig mit dem Kunden oder mit der Kundin kommunizieren. Und da macht es natürlich Sinn, auch mal über eine App eine Push-Notification zu schicken oder sagen, ey, spiel doch mal heute ein Spiel, ein kleines Quiz. Auch dafür kannst du Punkte bekommen. Einfach wirklich immer ja, den Kunden und die Kundinnen dabei halten und wirklich immer wieder mit denen kommunizieren und sagen, komm, wir sind da, rede mit uns, kommuniziere mit uns und gib doch mal wirklich kundenindividuelle Angebote raus, ne? Nicht, ich sage ja mal wieder weg vom Gießkannenprinzip, sondern hin mit kundenindividuellen Angeboten und auch nur die Kunden incentivieren, die es auch wirklich nötig haben.
Jetzt hast du gesagt, ein bisschen der Grund, warum es die Welle gibt, ist auch so ein bisschen die Krise, weil die Unternehmen festgestellt haben, sie müssen eigentlich mehr ihre Kunden halten, was ja günstiger ist, als neue Kunden zu gewinnen. Stefan, ich komme ja so ein bisschen aus der Siebel-Zeit, ist das seit 20 Jahren her, da war ja so ein Kundenbindungsprogramm, so ein riesiges Projekt, mehrere Jahre, mehrere Millionen Euro hinten dran. Wenn ich jetzt ein Unternehmen in der Krise bin, meine Kunden halten möchte, habe ich ja weder die Zeit, weil ich ja mittendrin stecke sozusagen, noch die Kohle. Was sagst, würdest du sagen, wie lange dauern so typischerweise die Projekte mit euch, bis ich schnell in den Rollout komme und dann auch schon die ersten Effekte hinsichtlich meines Kundenstammes spüren kann?
Klar, wie du schon gesagt hast, früher waren das natürlich Riesenprojekte, ein Loyalty-Programm zu implementieren. Das hat oftmals Monate bis Jahre gedauert. Man muss ja auch sagen, es gab da früher noch nicht diese typische SaaS-Software, ne? Du musst wirklich für jeden Händler ein einzelnes Programm bauen. Und das war sehr kostenintensiv. Das ganze Projekt war wirklich extrem aufgebläht. Und du merkst ja auch heute noch bei solchen Kunden, wenn du mal einen Change-Request hast, das dauert auch ewig, ne? Heutzutage gibt es draußen am Markt wirklich typische SaaS-Lösungen. Das heißt, ja, die ist in dem Sinne schon fertig, man kann die nutzen. Der einzige Aufwand, der entsteht, ist wirklich die Anbindung an das Kassensystem, an den Webshop, an die App, vielleicht auch an CRM-System, ERP-System. Aber es ist wirklich überschaubar. Es ist natürlich von den Ressourcen her überschaubar, was die IT angeht, aber auch natürlich vom Geld her, was muss ich wirklich investieren? Und dadurch rechnet sich das natürlich auch wesentlich schneller. Natürlich musst du mal in gewisser Weise Geld in die Hand nehmen, um sowas auch zu implementieren oder auch ein gutes Programm aufzubauen. Ich glaube, viel wichtiger ist nachher aber auch, wenn ich das Programm aufgebaut habe, was gar nicht mehr so schwer ist, das auch zu leben. Das heißt, wie ich meinte, zum Anfang gibt es immer ganz viele Teilnehmer, die wollen alle teilnehmen, weil es toll ist. Es gibt irgendwie dann vielleicht 5% Sofortrabatt. Ich bin dann bald Goldkunde und habe die und die Vorteile. Aber erstens müssen natürlich die eigenen Mitarbeiter das leben und müssen das auch natürlich bewerben, sei es an der Kasse oder wo auch immer. Und zweitens müssen halt, wie ich schon gesagt habe, natürlich die Teilnehmer auch Lust haben, da langfristig teilzunehmen, ne?
Das stimmt. Und wenn du sagst überschaubar, kannst du das so in Monaten ausdrücken?
Ja, also wir sagen normalerweise in der Regel, wenn wir so eine Projekte haben, ich sag mal von Vertragsunterschrift bis Go Live vergehen meistens so also 3, 4, 5 Monate. Das liegt jetzt gar nicht an dem System. Wie gesagt, das stellen wir innerhalb von 2, 3 Tagen bereit. Vielmehr geht es darum, du musst ja trotzdem die Kasse anbinden, du musst alle Mitarbeiter abholen, du musst die App anbinden, du musst ja auch ein gewisses Frontend haben. Was bringt dir, wenn im Hintergrund irgendeine Engine sagt, wie viele Punkte du hast und welchen Status du erreicht hast? Du musst es ja auch für den Endkunden sozusagen irgendwie darstellen und er muss es ja auch sagen, ey cool, da ist so was Neues und ich möchte damit interagieren und das dauert natürlich auch ein bisschen. Also ein bisschen Zeit sollte man sich da schon lassen, nicht alles übers Knie brechen, auf die 1, 2 Monate kommt es ja nachher auch nicht mehr drauf an, ne?
Das heißt, auf der einen Seite gibt es das schon out of the box, andererseits muss man trotzdem drüber nachdenken, quasi, wie man das sinnvoll auf seine Zielgruppen adaptiert und dann mit den Kunden kommuniziert.
Definitiv.
Martin, wie hast du die OMR wahrgenommen? Ich habe festgestellt, es gibt sehr viele neue Player auch auf dem Markt, Unternehmen und also jetzt auch gerade im Bereich Marketing Automation, Kundenkommunikation. Und viele haben mir gesagt, sie sind deswegen auf der OMR, um auch mehr Richtung Brand zu gehen, um mehr Kunden-Awareness zu schaffen. Wie hast du es wahrgenommen und wie erfolgreich war auch aus deiner Sicht die OMR für euch sozusagen? Oder wenn ihr auch das Thema Brandmanagement so ein bisschen im Kopf hattet, oder ging es bei euch letztendlich nur um Bestandskundentermine oder auch um Neukundentermine? Wie habt ihr die OMR für euch genutzt?
Wir haben interessanterweise wirklich das erste Mal auch versucht, unsere Bestandskunden dort zu treffen. Unter anderem auch deshalb, weil es so schwierig geworden ist, Menschen im Büro zu treffen. Ja, also
Stimmt.
selbst wenn wir wollen, also weder im Sales noch im Bestandskundenmanagement ist es irgendwie aktuell einfach, Termine vor Ort auszumachen, und es macht einen großen Unterschied. Deswegen haben wir das erste Mal auch jemand aus unserem Customer Success Team mit dabei gehabt. Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die wichtig sind. Und das eine, das spielt dann genau da rein. Auch im Vertrieb ist es super schwierig, Leute vor Ort zu treffen. Das heißt, für uns ist es natürlich ein vertriebliches Auftreten, warum wir da sind. Das heißt, wir nutzen es, um mit Kunden, mit denen wir bereits im Austausch sind, auch weitere Touchpoints zu haben und auch wirklich mal in Person zu sprechen und sich in Person auszutauschen. Teilweise auch mit mehr Personen oder auch mehr Personen in die Deal-Diskussion zu involvieren. Dafür ist es auf jeden Fall sehr gut. Die Masterclass und der Outreach, den wir vorneweg machen, sind dann insbesondere da, um neue Kunden und neue Leads zu generieren und mehr Aufmerksamkeit für das Thema zu haben. Denn gefühlt, und wir haben ja eben auch ein bisschen darüber gesprochen, so was die Kunden immer abhält, also im Marketing-Automation-Bereich definitiv neue Spieler auch gewesen, die ich zum Beispiel vorher gar nicht kannte. Das heißt, wir haben auch mit zwei, drei Automation-Systemen gesprochen, die wir noch nicht so auf dem Schirm hatten. Muss man immer gucken, ob die sich durchsetzen. Das Gute ist bei uns, dass wir, ich hatte ja gesagt, systemagnostisch und auch an neue Systeme, vor allem wenn sie modern sind, wir basieren auf API, Webhooks und was auch immer, das kriegen wir in ein paar Stunden angeschlossen. Das ist relativ einfach. Dementsprechend ist das natürlich für uns spannend, auch zu sehen, wer kommt denn in den Markt? Und eine der ersten Fragen, die wir die Kunden auch stellen, ist, welches System habt ihr? Und häufig kommt dann auch die Antwort, wir haben gerade Folgendes, schauen uns aber die und jene an. Deswegen kriegen wir auch sehr früh dann immer mit, wenn sich Dinge tun. Da habe ich also auch zwei, drei ganz interessante Gespräche mit neuen Spielern geführt, die ich vorher so gar nicht kannte. Und das war ja auch das, was ich eben gesagt habe, so diese ganze Unsicherheit. Wie viele sind wirklich auch zufrieden mit ihren Systemen? Wie viele hinterfragen es immer wieder? Denn habe ich jetzt Loyalty, Michael hat es ja gesagt, habe ich jetzt Loyalty sehr viel mehr im Fokus? Also will ich meine App pushen? Habe ich also einen Spieler, der wirklich stark ist, was das Thema App angeht? Oder gucke ich mich wieder um, weil ich brauche jemanden, der das bei dem Bereich besser abdeckt? Oder, und da habe ich auch lange auf der OMR mit Stefan drüber gesprochen, dieses Thema systemagnostisch, konzentriere ich mich mehr auf so. Habe ich mehr einen Best-of-Breed-Ansatz und gucke ich, wer wirklich was kann. Und da ist, glaube ich, immer noch der Markt einfach nach wie vor nicht sehr stabil und große Chancen für neue Spieler immer wieder mit neuen Themen sich zu platzieren.
Das finde ich auch wieder ganz erstaunlich. Auf der einen Seite gibt es die großen Plattformen, die sich immer konsequent weiterentwickeln. Und ich habe trotzdem das Gefühl, dass irgendwie jeden Tag 10 neue Firmen auf den Markt kommen und irgendwie einen Spezial-Use-Case anbieten, wo ich immer denke, braucht das noch jemand? Und dann sehe ich, welche Kundenliste die haben, wo ich denke, offensichtlich schon sozusagen, ne?
Ja.
Also.
Ja, wobei, ganz ehrlich, also, kenne ich ja selber, es gibt so gewisse Logos, wo man sich fragt, wie viele Lösungen sollen die angeblich haben? Und wo man teilweise auch weiß, welche wirklich im Einsatz sind. Das ist bei euch wahrscheinlich ähnlich, wenn ihr die Kunden kennt. Und hinterher ja, haben die irgendwann mal einen Pilot oder so gemacht und hatten im Vertrag drin stehen, das Logo darf genutzt werden oder wenn man jung ist. Deswegen, ja, es gibt immer wieder neue und auch es gibt Unternehmen, die sind auch dynamischer, würde ich sagen. Wir haben damals auch unseren ersten großen Kunden vor 5 Jahren unterschrieben, wo bekannt war, der, das ist einer, der ist dynamisch im Markt unterwegs und guckt sich neue Lösungen an. Ich glaube, du brauchst auch solche Spieler. Also es gibt solche, das heißt noch lange nicht, dass sich dann jede Lösung auch bei diesen Spielern durchsetzt, würde ich sagen.
Ja, also es gibt einen großen Telekommunikationsanbieter in Deutschland, wo, glaube ich, jede Beratung schon mal im Einsatz gewesen ist. Zumindest bei jedem Beratungshaus, das ich so treffe, sind sie mit drauf quasi. Und das ist ja ähnlich, wie du es auch beschrieben hast, natürlich bei den Tech-Anbietern. Wie siehst du es, Stefan? Best of Breed oder dann doch die Einzellösung? Was hast du da auf der OMR wahrgenommen?
Ich nehme den Markt und auch die OMR, dass eher dieser Best of Breed-Ansatz weiterkommt, ne? Dass man einen Hub hat, ne, als Zentrale, aber nicht so, wie es jetzt dieser Plattform-Ansatz, den jetzt die großen Player wie Salesforce propagieren, dann von Commerce, Marketing, Sales, Service, eigenes Loyalty-System, sondern eher, dass dann halt da an einen Hub, der jetzt nicht unbedingt Salesforce sein muss, aber sein kann, dann sich rundherum weitere Lösungen wie jetzt eine Optilize oder eine Movable Ink für den E-Mail-Kanal oder auch Knister im Loyalty-Segment dann immer dazu mit connecten. Das ist, glaube ich, der Ansatz, der jetzt verstärkt auch am Markt wahrgenommen wird. Das ist so meine Wahrnehmung.
Wenn wir nochmal so ein bisschen den Blick auf die OMR so gesamthaft richten, da gibt es so aus meiner Perspektive so 2 bis 3 große Themen, die gelaufen sind. Das eine ist natürlich die Menge an hochkarätigen Politikern, die vor Ort waren, viel diskutiert. Ich habe es auch im Nachgang viel bei LinkedIn gesehen, weil natürlich unser Wirtschaftsminister Herr Habeck eine Rede gehalten hat zum Thema Freiheit. Fand ich spannend, wie viel sich da, Christian Lindner war ja auch da, wie viel Politik sich tummelt. Ich habe das letztes Jahr schon so ein bisschen wahrgenommen. Das hat Sascha Lobo letztes Jahr so schön formuliert, gesagt, so hey, hier sind 70.000 Stimmen, weil wir alle irgendwie im Marketingbereich unterwegs sind, im Bereich der Kommunikation sind. Und auch Luisa Neubauer hat es ähnlich gesagt gehabt, die haben gesagt, so hey, wir wollen eigentlich unsere Botschaften an euch senden, damit ihr eure Botschaft dann sozusagen an über eure Unternehmen quasi weiter spreadet. Und das war auch so ein bisschen mein Eindruck dieses Jahr. Klar, wir haben natürlich Wahlkampf vor uns, aber ich habe das Gefühl, es wird immer eine größere politische Plattform. Wie seht ihr das und auch wie findet ihr das? Natürlich, weil eigentlich geht man ja dahin, um Geschäft zu machen und auf einmal nutzt die Politik das sozusagen, um da die Themen reinzubringen. Genau, wie habt ihr das erlebt? Michael, magst du anfangen?
Genau, ich hatte schon erzählt, ich hatte mir gestern auch mal von Christian Lindner und Robert Habeck die Vorträge angehört und angeschaut bei YouTube, weil ich selbst keine Zeit hatte, da hinzugehen. Natürlich muss man sagen, erzählen die jetzt weniger, was für uns, was Digitalisierung angeht oder was auch nach Softwareprodukte etc. angeht. Das ist natürlich auch ganz klar. Ich finde es trotzdem nicht verkehrt, dass sie auch mal wirklich gerade in der heutigen Zeit einfach mal Stellung beziehen und sich auch wirklich mal vor dem Publikum stellen und sagen, okay, pass auf, bei allen schönen OMR-Welt, es gibt da draußen auch noch andere Themen, wo wir auch wirklich drauf achten müssen. Und da haben sie natürlich auch recht. Ich meine, wir sind alle bei LinkedIn, Xing jetzt weniger unterwegs, aber wir haben natürlich auch eine Möglichkeit. Wir haben ein großes Netzwerk und auch da kann man natürlich einfach mal sagen, okay, ich stehe dahinter und finde das gut, was da passiert. Und man braucht ein Netzwerk nicht nur mal für rein wirtschaftliche Themen, sondern auch mal, klar, muss man vielleicht ein bisschen kleiner halten, aber auch mal politische Themen, auch mal zu sagen, okay, ja, sehe ich auch so. Klar, es darf natürlich nicht überhand nehmen. Ich finde es okay, wenn da irgendwie 1, 2 große politische Themen auch sind. Es soll natürlich nicht eine reine politische Veranstaltung werden. Vielmehr hatte ich Angst tatsächlich, als die Kim Kardashian kam. Erstens, Martin, wir hatten beide unsere Masterclass und natürlich als Kim Kardashian auch eine große Auftritt kam. Ich hatte schon Angst, dass sich der Raum leert. Das war zum Glück nicht so. Und habe natürlich auch nachher gefragt, die da waren, ja, habt ihr jetzt irgendwas gelernt? Meint ihr eigentlich nicht, ne? Natürlich ist das ein großer Name und ich glaube, das macht die OMR auch ganz gut. Die bringen so Wirtschaft, Lifestyle und Politik alles irgendwie zusammen unter einem Hut. Deswegen ist es ja auch in dem Sinne keine richtige Messe. Und ich glaube, das macht die OMR auch aus. Man muss natürlich trotzdem versuchen, irgendwo den Fokus auch nachher in Zukunft darauf zu lassen, ne? Auf das Business, weil man hat schon so ein paar Tendenzen gemerkt, auch im Vorwege, dass Firmen sagen, nee, wir schicken da gar keine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mehr hin, weil einfach zu viel Lifestyle, zu viel Politik und zu viel Halligalli und Party ringsrum und da bringen die wenig mit und dafür ist es einfach auch zu teuer. Man muss überlegen, man hat ein Ticket, man hat Hotelkosten, man hat Reisekosten, da kommt natürlich viel dazu. Ne?
Danke dir. Martin, wie siehst du es?
Ich finde erstmal die Mischung sehr gut, denn auch Politik, wir leben ja in, also die Politik setzt ja gewisse Rahmenbedingungen und dementsprechend finde ich es gut, dass es jetzt diese Vielfalt gibt und ist rund um das Thema Marketing, das ist ja ein Online-Marketing-Rockstars, ich bin auch ein Offline-Kanal, also das ist schon weiter heutzutage. Nichtsdestotrotz, dass es diese Rahmenbedingungen gibt und das ist und auch diese Vielfalt. Also ich finde das erstmal gut. Ich glaube, für mich ist dann eher wichtig, worüber wird geredet und sind es Technologie und Software, also was heißt Software, also im breitesten Sinne technologierelevante Themen. Ja. Es sollte jetzt nicht eine politische Nachricht im Sinne von, ich mache hier Wahlkampf sein, sondern okay, Digitalpolitik und deutsche Digitalpolitik, wir haben noch viel aufzuholen, die Franzosen machen gerade sehr viel richtig, investieren extrem stark, so. Was tun wir denn, um hier voranzukommen? Das sind so die Messages, die ich gerne dann hören würde. Und dann ist es aus meiner Sicht extrem wertvoll. Und die OMR in Hamburg wird ja auch politisch extrem nach vorne gepusht, weil halt erkannt wurde, dass es auch für Hamburg an sich eine Differenzierung, denn ansonsten stehen immer andere im Mittelpunkt, vor allem halt Berlin als Stadt, wo die Startup-Szene irgendwann mal entstanden ist. München tut extrem viel politisch, auch mit anderen Events, aber auch was Förderung angeht. Sie haben die TUM und Hamburg kommt da immer ein bisschen kurz. Deswegen finde ich, Politik spielt eine wichtige Rolle. Und egal, welche Partei jetzt dahinter steht, können wir einfach mehr tun in Deutschland. Und deswegen, ich finde diese Mischung gut und Kim Kardashian, Michael, ich hatte Glück, genauso wie du. Die Leute sind nicht aufgestanden und weggerannt. Wahrscheinlich haben sie auch gemerkt, dass sie eh nicht mehr reinkommen, weil ich hatte von irgendjemand gehört, der war da und war aber auch extrem viel früher da, um überhaupt auf die, ich glaube, Red Stage war es, zu kommen, weil da waren halt auch nur limitiert viele Plätze.
Ja, zu Kim kommen wir gleich nochmal. Deswegen nochmal kurz deine Sicht der Dinge, Stefan, auf das Thema Politik.
Genau, also ich finde, die Mischung macht's, ne? Neben den beiden Bundesministern fand ich eher auch nochmal diese globale Einordnung mit globalen Analysten, Wirtschaftsspeakern, wie jetzt beispielsweise Scott Galloway, der da auch nochmal diese ganz globale Sicht auf diese ganze Tech-Branche gebracht hat, ne? Wie sich die Märkte entwickeln, ne? Wo er die Chancen sieht, ne? Dass jetzt beispielsweise Saudi-Arabien und Indien eigentlich die aufstrebenden Märkte sind für die globalen Tech-Unternehmen, weil die anders als in China da nicht außen vor sind und da im Moment wirklich die Musik spielt, war dann auch mal ja eingeordnet in irgendeinem Vortrag, den ich dann jetzt bei YouTube angesehen habe, dass da einer der Top-Führer im Tech-Bereich aus Indien geheiratet hatte vor letztes Jahr und da waren dann alle, Mark Zuckerberg, Bill Gates, alle waren auf dieser Hochzeit da vor Ort und das fand ich einfach mal spannend, so diese globale Sicht dahin zu sehen, neben den Herausforderungen, die jetzt bei uns in der digitalen Wirtschaft in Deutschland natürlich auch angegangen werden müssen.
Ja, also ich sehe es wie ihr, ich bin ja regelmäßig auf der South by Southwest, das ist diese große Digitalkonferenz in Austin in Texas. Und da ist es auch so, dass ja alles miteinander verwoben. Auf der einen Seite die großen Tech-Companies, dann viel auch rund um Musik und Film und die Politik ist immer da. Bernie Sanders war da und Co. Und ja, ihr habt das eigentlich alle gleich beschrieben. So ein bisschen die Einordnung der ganzen Digitalisierungsthematik in die wirtschaftlichen, sozialen Rahmenbedingungen ist natürlich immer total spannend, weil Politik letztendlich viel vorgibt. Und von daher finde ich es natürlich auch wichtig, dass bei so einer großen Digitalkonferenz hier in Deutschland auch Ähnliches passiert. Und gleichzeitig finde ich es spannend, das finde ich auch irgendwie ein bisschen wertschätzend der Branche gegenüber, natürlich, dass wir auch wiederum als Sprachrohr verwendet werden. Also wie das Schalubo gesagt hat, oder Habeck auch letztendlich, das da voranzubringen. Anderer Punkt, ihr habt schon angesprochen, Kim Kardashian, war ja auch vorher viel diskutiert, hat die da eigentlich irgendwas zu suchen, soll die irgendwie da sein, soll sie nicht da sein. Mein Motto war, sie ist der einzige Mensch, den ich wirklich live sehen möchte, weil beim Rest wusste ich ja, kann ich ganz entspannt im Nachgang quasi anschauen, aber ich wollte einfach nur sagen können, ich habe Kim Kardashian gesehen, ich war viel zu spät dran mit Stefan. Ich dachte auch, ich muss eigentlich schon 3 Stunden vorher im Raum drin sein, um überhaupt reinzukommen, weil ich dann aber mich ein bisschen verquatscht hatte, war ich irgendwie 1 Stunde vorher da und dann war ich keine Chance mehr gehabt, reinzukommen. Ich finde es deswegen spannend, dass es so umstritten gewesen ist, weil natürlich Kim Kardashian so eine Mega-Brand ist. Und was ich mitgenommen habe von der OMR, waren so die Aussagen, dass letztendlich Brands have to become people, also Marken müssen letztendlich über einen Corporate Influencer auch vertreten sein oder auch andersrum, people have to become brands. Und das habe ich auch bei vielen Technologieanbietern wahrgenommen, dass man da versucht, Richtung Corporate Influencer zu gehen, LinkedIn viel mehr zu nutzen, um in den Kundenkontakt zu kommen. Und ich bin jetzt selber seit 5 oder 6 Monaten sehr vermehrt auf LinkedIn unterwegs und habe mir auch so ein bisschen die Rolle des Corporate Influencers aufgenommen. Und das fand ich ganz spannend irgendwie, weil viele Unternehmen machen das und gleichzeitig kritisieren sie aber dann, dass jemand kommt, der das schon mal irgendwie gemacht hat und wirklich Marke geworden ist. Und deswegen so die Frage auch an euch, wie stark nehmt ihr dieses Thema Corporate Influencer auch in eurem Tech-Business wahr? Seid ihr selber aktiv? Habt ihr Leute, die das machen? Ist das ein wichtiger Kanal? Wollt ihr das ausbauen? Martin, magst du anfangen?
Gerne, ja. Also ich glaube, wenn man sich mit Leuten über LinkedIn austauscht, dann fragen sich alle, ist das jetzt das neue Facebook, ja, was jetzt an privaten Dingen geteilt wird? Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass es nicht genau dahin abrutscht. An sich, die Wichtigkeit ist extrem hoch, ganz klar. Ich bin relativ bis sehr schlecht darin. Ja. Ich kenne andere, die sind signifikant besser. Und Jörg, durch Zufall sehe ich auch, wie aktiv du bist. Und,
durch Zufall?
Also durch Zufall. Vielleicht bin ich sehr nah in deiner Bubble
sehr
drin.
Gut.
Ja, aber,
sehr gut.
Nein, also ich finde das, also es ist gut, es ist wichtig. Ich habe teilweise das Gefühl, und ich kenne Leute, also ich kenne beide Seiten. Mein Mitgründer Robert, der mittlerweile in den USA lebt, ist aus meiner Sicht brutal stark, was Content angeht, und der macht das alles selber und man sieht es und ich finde es sehr natürlich. Ich kenne aber auch andere, die nutzen Agenturen dafür, Branding-Agenturen oder ähnliches. Und wenn ich die Person selber kenne, finde ich es sehr überzeichnet, sehr und auch die Messages, die rauskommen. Und dann sieht man, wie viele Leute auch auf die Dinge klicken und so weiter. Ich glaube, man braucht sehr viel Echtheit dahinter, sehr viel, sagen wir, die Person an sich. Und ich glaube, das ist ja auch das, warum in den USA gewisse Personen diese Riesenerfolge haben, weil so eine Kim Kardashian war halt Kim Kardashian. Ja, und die ist halt über andere Dinge gekommen, auch natürlich über die Reality-TV-Serie. Ich glaube, und auch die CEOs von großen Konzernen sind Brands und können auch die Brand nach vorne bringen. Und Dieter Zetscher hat das bei Daimler damals extrem stark gemacht und der ja auch versucht hat, darüber die Kultur zu ändern, nicht mehr die Anzugträger. Also ich halte es für extrem wichtig. Ich würde mir da gerne ein Kuchenstück abschneiden, habe für mich noch nicht die Secret Sauce gefunden und für mich ist es immer mental schwierig, das zu machen, weil ich mag dieses Overselling nicht so gerne.
Mhm. Aber für dich dann trotzdem spannend, auch sich die Leute anzuschauen auf der OMR und ein bisschen was davon abzukupfern? Oder sagst du, das Thema ist eigentlich nicht so relevant für dich da?
Naja, doch, relevant. Definitiv OMR leider für mich vollkommen falsch, weil ich war als Vertriebler da vor Ort und ich hatte wirklich keine Chance, irgendwas Contentmäßiges zu machen. Das heißt, so wie Michael und Stefan beschrieben haben, so im Nachhinein jetzt zu gucken, was gibt es noch an Vorträgen, die in die Richtung gehen, definitiv. Aber vor Ort fehlte mir komplett die Zeit.
Michael, wie siehst du das? Kim Kardashian, ja oder nein? Und vor allem natürlich das Thema Corporate Influencer. Wie handhabt ihr das?
Genau, kurz zu Kim Kardashian. Also ich habe mich schon gefragt, ob sie jetzt da ist oder nicht. Wären da jetzt weniger oder mehr Leute gekommen auf die OMR? Ich glaube nicht. Es gibt ja auch Gerüchte, dass über 1 Million Euro für die OMR gekostet hat, sie dort einfliegen zu lassen, beziehungsweise einfliegen lassen, sie hat ja eh im Privatjet. Also das wäre in der heutigen modernen Zeit vielleicht auch nicht mehr so ganz toll, dass da jemand, also wenn jemand eh gerade in Deutschland ist und irgendwelche Promotion macht, verstehe ich das ja, aber so wie ich es verstanden habe, ist sie extra dafür jetzt nach Deutschland gekommen, ob das stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Ansonsten Corporate Influencers, gerade im Loyalty-Bereich, tatsächlich ist das ein Riesenthema bei uns. Wir merken selbst auch bei direkten Wettbewerbern, kann man auch sagen, zum Beispiel Hello Again oder auch Antavo, die machen das extrem gut. Hello Again, die haben den Transtretter und Antavo, die haben die Susanne Ketschmann, je nachdem, wie man sie auch ausspricht, die sehe ich wirklich jeden Tag bei LinkedIn. Also, sie posten und sind wirklich dort so im Lead und das ist ja fast schon die Marke. Und gefühlt, wenn man die ja mal live trifft, irgendwie bei einer Veranstaltung, hat man das Gefühl, man kennt die wirklich schon sehr, sehr gut. Und auch wir sind gerade dabei, uns so ein bisschen mehr da aufzustellen, zu schauen, wer in unserem Unternehmen könnte da so ein bisschen in diese Richtung gehen. Auch einer unserer Geschäftsführer, der Michael Brigola, hat selbst gerade, er will sich auch mehr in die Richtung aufstellen. Weil ich glaube, das ist schon früher und auch heute ist natürlich das Netzwerken sehr wichtig, aber das Netzwerk über LinkedIn und auch mal immer wieder ein Posting machen, sei es mal vertrieblich, sei es mal privat, sei es mal über das Netzwerk, ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, Martin, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns so, dass der ganze Sales-Zyklus sehr, sehr lange ist. Wir haben natürlich auch das Thema, wir wollen die Marke Knister, die es jetzt auch erst seit 2 Jahren gibt, natürlich da draußen am Markt auch wirklich bekannt machen. Und bis eine Firma wirklich zuschlägt und sagt, okay, wir machen jetzt was mit Knister, wie ich vorhin schon gesprochen habe, Loyalty-Programm, ich fange jetzt wirklich an und setze das um. Das dauert. Das heißt, die müssen immer, immer wieder bespielt werden und nicht nur als Knister, als Company, sondern auch von Persönlichkeiten. Und da macht das schon Sinn, dass man auch da wirklich gezielt auftritt. Man muss natürlich nicht jeden Quatsch dort posten, wenn ich irgendwie Zähne putze oder irgendwie zum Schwimmen gehe, das nicht. Aber wenn es irgendwie was Relevantes hatte, keine Ahnung, ich war jetzt auf der OMR, ich war auch am Montag bei euch auf eurer Veranstaltung von Zintellic und auch von Optilize, das kann man schon mal posten und sagen, ey, ich habe den kennengelernt, man wird ja auch immer mehr verlinkt. Ist ja Wahnsinn, wenn man nach der OMR wiederkommt, auf einmal sieht man da lauter Nachrichten, du wurdest von dem und dem verlinkt, dachte, oh, wusste ich gar nicht. Das ist schon interessant und man baut da schon ein gewisses Netzwerk auf und ich glaube schon, dass es relevant ist. Deswegen, ich finde das gut auch von dir, Jörg. Ich lese das natürlich auch sehr oft und regelmäßig von dir. Ich glaube, solange das im Rahmen ist, ist es genau richtig so.
Ja, also da will ich ein paar Sachen zu ergänzen. Das eine ist, es gab einen Bildartikel über die OMR und Kim Kardashian. Die exakten Zahlen sind 700.000 Euro, hat sie wohl allen Direct Cash bekommen quasi für den Auftritt. Plus dann nochmal die Spesen für die Entourage. Also würde ich sagen, kommen wir auf die knappe Million. Habe mich dann gefragt, war es eigentlich nicht gut investiertes Geld? Weil natürlich diverse Boulevardmedien auch dann über die OMR berichtet haben. Was natürlich super spannend ist für eine eigentliche Fachmesse, die ja jetzt nicht so für jeden interessant ist, wodurch man einfach eine ganz andere Breite bekommen hat. Also von daher ist ja immer so die Frage, auch wenn man so einen teuren Fußballer kauft, hinten dran lohnt sich das Ganze, aber wenn man sich dann wieder die Trikotverkäufer anguckt, dann sagt man so, ja, lohnt sich irgendwie. Also
hast du
habe ich so
recht,
eine
ja.
ähnliche Rechnung bei Kim Kardashian. Der andere Teil, was ich gerade spannend fand, was du gesagt hast, du hast ja jetzt 2 Namen genannt vom Wettbewerber sozusagen, ne? Und hast dann gesagt, die haben die. Das klingt schon so spannend, als hätten sie irgendwie so eine Größe, so einen Star sozusagen. Dabei ist,
Ja.
also, das ist so, hier ganz bemerkenswert, wie man dann wirklich so eine Personal Brand werden kann, auch für die Unternehmen, bei denen man faktisch arbeitet. Und der dritte Punkt, ich habe das auch so ein bisschen erzählt, ich bin ja seit 5, 6 Monaten mehr unterwegs und du hast schon gesagt, dann trifft man Leute, von denen man glaubt, man die zu kennen. Ich hätte es genau andersrum gehabt, ich habe Menschen getroffen, die mich irgendwie kannten und ich kannte die gar nicht. Ich habe so ein Schuldgefühl gehabt, weil ich so völlig, ich hatte so, so da ist so ein Wissensvorsprung irgendwie so. Also habe ich jetzt irgendwas verpasst, hätte ich das irgendwie wissen müssen. Und das war ganz spannend, natürlich nicht vergleichbar mit irgendwelchen Leuten, die wirklich so bekannt sind. Aber ich habe gemerkt, es war manchmal so ein bisschen verwirrend für mich quasi. Woher kennst du mich jetzt eigentlich? Muss ich die jetzt eigentlich kennen? Habe ich was verpasst sozusagen? Und dann so, ah nee, okay, dankeschön. Und dann konnte ich mich auch jedes Mal
Ein
freuen
Mann der
danach.
Öffentlichkeit, Jörg.
Ja, also noch ganz weit davon entfernt.
Ja.
Aber hey, das muss ich erzählen, weil ich das so schön finde. Die ersten 2 Jahre vom Podcast, immer wenn jemand sagt, ich höre den, dachte ich so, oh, wie cool, jemand, der den hört. Und war immer total irritiert, dass ihn wirklich jemand hört sozusagen. Und es hat sich dann im letzten Jahr geändert, wenn dann jemand sagt, ich höre ihn, ist das so eher normal geworden. Wenn er sagt, ich höre ihn nicht, dann bin ich verwundert, dass man ihn nicht hört. Also der hat auch netterweise eine gewisse Bekanntheit angenommen und ich freue mich total drüber. Genau. Deswegen, Stefan, sorry, Michael, du wolltest was sagen?
Ich wollte nur dazu sagen, genau, das ist wichtig, ich glaube, diese Konstanz, ne? Also anfangs, wenn du einen Podcast hast, dann hast du weniger Hörer und nach einem Jahr denkst du, bringt das überhaupt alles was? Aber irgendwann merkst du halt doch, dass es mal vorangeht. Und das war auch so eine typische Aussage, die ich jetzt auch öfters auf der OMR mitgenommen habe, ne? Auch was Community Building etc. angeht oder auch das Netzwerk überhaupt, immer wieder regelmäßig bespielen. Irgendwann bringt das auch mal was, ne? Das ist natürlich gleich zum Anfang überhaupt nicht messbar. Also gerade auch für uns, also für Martin, aber auch für mich nicht. Wenn der Sales-Zyklus lang ist, bringt das jetzt überhaupt was? Bringt der Auftritt da was? An der Masterclass bringt sein Messer Messestand warst oder einer Abendveranstaltung. Das ist ganz schwer messbar. Aber wichtig ist, das ist halt dieses Brandbuilding. Man muss halt regelmäßig die Leute da draußen bespielen und hoffentlich zahlt sich das auch irgendwann mal aus, ne?
Wie hast du es wahrgenommen, Stefan? Du wolltest ja mit mir zu Kim gehen, aber du bist, glaube ich, kein großer Kim-Fan irgendwie.
Nee, also ich würde die wahrscheinlich auch nicht direkt auf der Straße erkennen. Habe sie auch nicht getroffen. Ich habe, genau, ich sehe das jetzt im Business-Bereich, was wir tun, ne? Bist du ja, wie viel Zeit du da investierst, sehe ich da. Und ich glaube, dass es schon eine gewisse Relevanz hat, ne? Aber dieser Trade-off, ne, zwischen Content, zwischen Werbung, ne, damit wir auch für unsere Events oder unsere Webinare, ne, das ist dann wieder der Content, der eher weniger gewünscht ist in der Community, ne, versus, ne, ich gehe jetzt schwimmen, ne, wo manche auch schreiben, ne, das ist dieser Trade-off und auch die Arbeit, ne, die ich sehe, die darin steckt, wo wichtig ist. Ich habe dafür andere Non-Influencer getroffen, ich habe Felix Neureuther getroffen, habe kurz mit ihm geplauscht. Und also habe ich gesagt, oh hier, jetzt bist du hier auf so einem Influencer-Event. Ich bin hier der allerletzte Influencer. Ne? Ich habe hier vorher erst was geleistet und bin jetzt der Felix. Ne? Das fand ich ganz, ganz, ganz witzig, aber ne, das war ein zufälliger Treffen irgendwie so zwischen der Halle, ne? Und da haben wir, sind wir irgendwie kurz ins Gespräch gekommen. Und aber das war einfach diese Reichweite, ne, von solchen Leuten bis hin zu Kim Kardashian und dann auch einfache Influencer. Ich habe einen anderen Bekannten getroffen, der hat eine 20-jährige Tochter, der musste irgendwelche Influencer, die Lochis musste er shooten, ist denen durch die Halle hinterhergerannt, damit er für seine Tochter ein Bild bekommt. Ja. Also es war sehr, sehr beeindruckend, was da halt insgesamt neben unserer Martech-Bubble immer wieder abläuft in Hamburg.
Cool, ja, immer noch ein verrücktes Business, dieser ganze Influencer-Teil. Wir kommen zum Schluss und ich will noch einmal so ein bisschen das Thema ansprechen, was wir so ein bisschen geschnitten haben, das ganze Thema KI. Da so ein bisschen eure Einschätzung, weil ich hätte das Gefühl, dass Anfang des Jahres nochmal so ein großer KI-Hype gewesen ist auf LinkedIn, weil das so viel diskutiert. Da gab es irgendwie zwei Lager, die einen gesagt, du musst KI machen, sonst stirbst du. Und die anderen haben gesagt, vergiss den Teil, mach erstmal deine Datenhausaufgaben. Auf jeden Fall gab es da so eine wilde Diskussion. Ich habe das Gefühl, seit 4 bis 6 Wochen ist es deutlich weniger geworden und auch mein Eindruck war, dass es ein bisschen ruhiger geworden ist auf der OMR. Es ist doch diskutiert worden, dass es sinnvoll ist, aber so dieser wir werden alle sterben Hype, also nicht im Sinne von, dass KI uns auslöscht, sondern wenn wir es nicht tun, dann werden wir alle sterben, dass der so ein bisschen runtergegangen ist und man wieder so ein bisschen, jetzt will ich so einen englischen Begriff verwenden, eigentlich ein bisschen am Boden angekommen ist im Sinne von, das sinnvoll zu machen und eher sinnorientiert zu arbeiten, aber sich jetzt nicht von dem Hype irgendwie wegtragen zu lassen. Wie ist da so euer Eindruck zu dem Thema zum Schluss, Martin?
Ich finde deine Zusammenfassung da sehr passend. Ich glaube, so insgesamt im Markt ist die Frage, okay, wir haben die LLMs. Das ist das eine. Klar, ich habe das die unterliegende Infrastruktur im Grunde genommen. Und ich habe auch viele Vergleiche gehört, so 2000er Jahre, als plötzlich die Telekom hunderte Milliarden wert war. Ich weiß nicht, wie viel es damals war. Es war aber sehr viel. Und irgendwie 15-20% vom gesamten Euro-Stocks wert war. So die unterliegende Infrastruktur. Und was sind denn jetzt eigentlich die Applikationen? Und ich glaube, ich würde es nicht als Ernüchterung bezeichnen, aber es ist schon so, dass alle, also wir wissen alle, da wird es unglaublich mächtige Use Cases geben und jetzt schon, es gibt ja diese, ich weiß nicht, 700 Mitarbeiter, die Klarna irgendwie im Customer Service oder so eingespart hat. Also da sind Wahnsinnszahlen im Raum und es gibt jetzt schon viele starke Use Cases. Wir waren eben bei LinkedIn, du kannst ja einfach, du schreibst deine Nachricht bei ChatGPT und sagst, erstell mir mal bitte einen Contentplan für die nächsten 3 Monate und dann schreibt es dir einen Contentplan und so. Es ist also unglaublich toll, was man jetzt schon machen kann. Ich glaube aber so, was ist jetzt das nächste, der nächste Schritt, der notwendig ist? Jetzt müssen die Applikationen kommen, die auch wirklich skalierbar sind für Unternehmen. Das heißt wirklich anwendbare Use Cases und auf der einen Seite binden es halt Marketing Automation Systeme ein, indem du wirklich schneller beim Aufsetzen von Customer Journeys bist oder ähnlichem oder besser in der Selektion. Ja, ich glaube, ein sehr mächtiger Case wäre, räumen wir mal meine Daten auf und machen wir die sinnvoll und sauber. Ja? Also wenn wir da eine Lösung finden, glaube ich, das ist extrem mächtig. Ja? Aber ich glaube, so das ist so der nächste Schritt und da gebe ich dir also komplett recht, dass so dieser große Hype gerade so ein bisschen abgeflaut ist. Aber es wird was zurückkommen und das ist jetzt so der nächste Schritt.
Ja, da habe ich zwei Sachen zu sagen. Das eine ist bei LinkedIn, ich habe jetzt Tools gesehen, wo du quasi einfach Antwort generieren klicken kannst, du kriegst richtig gute Antworten erstellt. Das heißt, ich fürchte eigentlich, dass wir in Zukunft nur noch automatisierten Content auf automatisierten Content sozusagen lesen, keiner mehr selber schreibt, das ist das eine. Das andere, was ich cool finde, ist genau dieser Datenwunsch, den höre ich auch von vielen hinten dran. Das ist das, was ich aktuell mit bezüglich AI sehr, sehr mag, weil die Leute anfangen, sich mit ihren Problemen zu beschäftigen, sozusagen eigentlich eher das Problem reinschmeißen, weil sie denken, AI kann es quasi eh lösen. Das heißt, man kann eigentlich sehr schöne so eine Problemdiskussion führen. Und dann muss man natürlich danach schauen, was braucht man eigentlich wirklich hinten dran. Aber das ist, da ist AI für mich so ein Mittel zum Zweck, um wirklich auf diesen Business-Need reinzukommen. Weil früher wäre man an die Daten ja gar nicht rangegangen. Jetzt denkt man, irgendwie mit AI kriegt man das super schnell gelöst. Und dann kann man so ein bisschen runter skalieren und wirklich schauen, was haben wir denn eigentlich für einen Anwendungsfall? Wie bringt der unser Business nach vorne? Wie machen wir das denn dann? Aber ich habe das Gefühl, da bricht so ein bisschen so die Gedankenwelt der Leute auf, dass sie sich mit ihren Problemen beschäftigen, weil sie denken, AI könnte alles lösen. Wir wissen, das ist nicht der Fall, aber man kommt so ein bisschen mehr in diese Business-Thematik rein. Wie hast du es erlebt, Michael?
Also ich kann natürlich vor allem auch aus der Loyalty-Brille sprechen. Wir haben auch auf die Anfragen, kann euer System AI? Und dann fragst du mal, was wollt ihr überhaupt mit AI machen? Ja, weiß ich gar nicht, aber AI, das ist doch jetzt der größte Trend, das muss das irgendwie können. Und da geht es ja auch mal darum, erstmal die Hausaufgaben zu machen, zu erledigen, wie ich es gerade gesagt habe, ne? Erstmal die Daten zu konsolidieren. Und natürlich kann AI nachher auch irgendwo helfen, gerade wenn du über das ganze Thema Next Best Offer etc. sprichst, ne? Und sagst, wem gibt hier überhaupt welche Angebote? Kannst du das mehr für mich auswerten? Ich habe manchmal das Gefühl, die Unternehmen sind noch gar nicht so weit. Also natürlich ist es immer so eine Bubble und dann kriegen alle Angst, jetzt muss ich auch da auf den Zug aufspringen. Ich sage mal, im Loyalty-Bereich war es genauso vor ein, zwei Jahren mit dem ganzen Thema NFTs. Da meinten, oh, wir müssen, unser Loyalty-Programm muss ja auch NFTs rausbringen. Starbucks macht das, sowas hat Starbucks jetzt gemacht. Die haben es jetzt wieder rausgenommen aus ihrem Programm, weil es nicht so viel gebracht hat. Und da musst du mal schauen, einfach mal, wo sich das hinentwickelt. Ne? Natürlich ist es jetzt nicht wie NFT. Ich glaube schon, dass mit KI wirklich viel passiert in Zukunft. Aber eins nach dem anderen. Ne? Und wirklich erstmal die Hausaufgaben machen, erstmal wirklich keine Ahnung, auch Datensilos aufräumen, erstmal wirklich eine klare Struktur schaffen, so wie die auch meisten Unternehmen im Handelsumfeld das jetzt machen. Und wenn das aufgebaut ist, dann kann man natürlich überlegen, wie kann KI da noch unterstützen. Und habe auch so ein bisschen das Gefühl wie du, Jörg, dass es in den letzten Wochen, Monaten so ein bisschen ja, leiser geworden ist um das ganze Thema. Aber das ist ja auch mal eine Wellenbewegung. Das kann auch in zwei, drei Wochen schon wieder ganz anders sein. Ne?
Das stimmt. Danke dir. Und Stefan, deine letzten Worte sozusagen zu dem Thema?
Ja, also ich sehe das auch, diese Hype-Bewegung, die wir im letzten Jahr hatten, ne, dass da jetzt tatsächlich mehr über Use Cases gesprochen wird. Manche fragen immer noch, ich will was mit KI machen, aber dann ist ähnlich, wie es Michael sagt, ja, was ist denn mit AI? Wir hatten das schon mal vor ein paar Jahren, als dieser Big Data-Hype war, da hatten wir eine Präsentation gemacht mit einem Kunden, der dann zum Vorstand ging und das Einzige, was der Vorstand dann noch angepasst hatte, bevor es dann wirklich ins Gremium ging, war nicht Kundenmanagement, sondern Kundenmanagement im Big Data-Zeitalter. Die Überschrift hat er angepasst, damit da wirklich für die Kollegen noch das Wort Big Data drin ist, dass wir jetzt auch wirklich Big Data machen. Aber, und ich glaube, dass viele Use Cases auch heute so sind, wobei, wenn wir aber in die LLMs gehen, ne, wie es auch Martin gesagt hat, das sind schon Use Cases da, die uns helfen, aber wir sind weiterhin noch der Operator. Das war auch in einem Talk, den ich da vor Ort gesehen hatte mit Miriam Meckel und Lena Steinacker, die wirklich die bedienen und dann ist, es geht immer um die Kooperation zwischen Technik und Mensch und so wird es auch weiterhin sein, wenn es über die AI geht und das war auch das wirklich das Prägende, was ich da mitgenommen habe und bin ich gespannt, was da jetzt dann noch kommt.
Damit sind wir auch am Ende. Ich danke euch, Martin, Michael und Stefan, für einen echt schönen Überblick über die OMR. Zum einen, was ihr selber so erlebt habt, als aber nochmal für die Gesamteinordnung und sag meinen herzlichen Dank an euch.
Vielen Dank.
Danke dir.